Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch, lieber Benedikt.
Veränderungen, Reformen, das trifft in unserer Gesellschaft zu, in der Politik, aber genauso auch in der Bildungspolitik. Es braucht Veränderung, es braucht Reformen. Es gibt so viele Konzepte und so viele Ideen und viel, viel mehr Rufe danach, dass sich etwas verändert. Aber es klingt resignativ, aber es verändert sich relativ wenig bis fast nichts.
Ja, und für mich, lieber Benedikt, ist das eine wirklich große und auch wichtige Frage, wieso das so ist, in was für einem Dilemma wir da leben oder in welcher Ambivalenz. Weil auf der einen Seite sehen wir, so wie es das du geschildert hast, Rufe über Rufe, es muss sich was ändern, es gehen Parteien in die Wahlwerbung mit dem, mit uns gibt es Veränderung, es muss sich was verändern. Und auf der anderen Seite, wenn dann eine Veränderung sein soll, wenn es eine Reform gibt, wenn zum Beispiel Unterricht nicht mehr nur auswendig auf einer auswendig Lernbasis stattfindet oder man auf der Autobahn nur mehr 100 fahren sollte oder, dann wehrt sich alles dagegen. Und man will auf gar keinen Fall eine Veränderung. Also diese Ambivalenz, oder ist es ein Dilemma? Das kann mir irgendwie, kann ich jetzt nicht so sagen, wir reden eh darüber, dass das lässt, hinterlässt mich irgendwie, das hinterlässt mich mit Fragen.
Ja, das ist ja das Seltsame. Ich meine, dem wollen wir ja ein bisschen auf den Grund gehen und dem nachspüren. Ich würde einleitend einmal überhaupt die These aufstellen, Veränderung oder Ruf nach Veränderung hat natürlich einmal damit zu tun, dass man mit der aktuellen Situation nicht zufrieden ist, dass irgendetwas nicht stimmt, dass man Verbesserungsideen hat oder merkt und spürt, es muss sich etwas verändern, weil es so, wie es gerade läuft, eben nicht ideal ist.
Yeah.
Und ja, man braucht Veränderung, Verbesserung. Aber ich würde, und das ist meine These, ich würde meinen, die meisten oder wir in der Gesellschaft, und oft ist gar nicht bewusst, was sich eigentlich verändern soll. Also es ist ein großer Unzufriedenheitsteppich, ein breites Gefühl, aber ganz konkret im Wissen, also das sagen wir ja oft, man nörgelt viel mehr, man ist unzufrieden, man jammert und nörgelt und weiß eigentlich gar nicht so sehr, warum, beziehungsweise es sind dann so oberflächliche Gründe, die das auslösen, aber haben eigentlich nichts mit den Hintergründen zu tun.
Vielleicht ist es auch eine, sozusagen meine These dazu, dass sehr wohl gesehen wird, dass manches so nicht gut ist, vielleicht aus dem, also dass die, ich bringe immer wieder schulische Beispiele, dass die Kinder zu wenig lernen, dass sie zu wenig können am Ende und so, oder dass man sieht, dass die Natur in Gefahr ist, das Klima in Gefahr ist und so weiter. Und meine These ist, dass man das zwar sieht, aber die Veränderung, die man sich wünscht, sollte an einem selbst vorbeigehen.
Yeah.
Weißt du, so wie,
klar,
lieber heiliger Florian, verschon unser Haus, zünd das andere an. Ja, also wenn ich jetzt dann in meiner Bequemlichkeit, in meinem Leben, also wenn ich zum Beispiel als Lehrerin meine Vorbereitungen, die ich vielleicht schon jahrelang fertig habe, verändern muss, wenn ich auf einmal sogar Kurse besuchen sollte, damit ich den neuen Anforderungen an mehr Reflexionsarbeit, an mehr Kompetenzorientierung und was halt alles so an Reformen an uns herangetragen wird. Dann sage ich, nee, das kann man von mir nicht verlangen und die Gewerkschaft unterstützt mich dann. Mhm. Ja. Also jetzt nur von der Schule her, aber das trifft natürlich für alles andere auch zu.
Mhm. Ich meine, Veränderung bedeutet ja, das Gewohnte aufzugeben, das Vertraute aufzugeben.
Ja.
Das fällt uns schon einmal unfassbar schwer, weil also jeden Menschen, das merkt man ja auch, man sagt ja dann, ältere Menschen, die können sich gar nicht mehr umgewohnen. Also das ist auch so. Wobei ich sagen muss, das würde ich gar nicht sagen, dass das immer stimmt.
Nein, ja. Ich glaube das auch nicht.
Das, ja. Aber das kommt wirklich aus unserem Bewusstsein aus, bloß keine Veränderung. Ja. Also einfach wirklich das Bewährte behalten. Aber noch einmal zurück zu dem, was ich meinte, und das hast du ja da jetzt auch angesprochen, weil wenn du sagst, der Unterricht bringt nicht die entsprechenden Ergebnisse, lernen nicht genug, dann müsste man ja viel tiefer gehen, wo sind die Faktoren. Und es ist ja nicht nur ein Faktor, den man jetzt einfach ausbessern kann und dann ist alles in Ordnung. Also es gibt ja einfach so technische Geschichten, die man lösen kann, weil da ist ein Fehler oder eine falsche Programmierung, ich ändere das und dann funktioniert es. Mhm. Aber in komplexen Systemen,
geht's nicht so, ne?
Wie in der Schule oder grundsätzlich in der Gesellschaft, in der Politik, wird es ja sehr schnell sehr kompliziert. Und das merkt man ja, und das finde ich gerade bei Reformprozessen, der Diskussion darüber extrem spannend. Also dieses Muster haben wir ja, und Politik funktioniert ja auch so. Da gibt es den Ruf nach einem Bedürfnis, nach einer Veränderung, weil der Zustand nicht befriedigend ist, weil vielleicht auch jemand dabei ungerecht behandelt wird oder zu kurz kommt oder wie auch immer. Und dann muss man etwas verändern. Und dann merkt man ja oft, da gibt es sehr ambitionierte Ideen. Also das ist auch in der Schule. Ambitionierte Idee, man macht was Großes. Ja? Eine große Veränderung. Und wir wissen aus der Erfahrung, die bröckelt dann immer mehr ab. Und es wird von dem ursprünglichen, der Reformidee und dem Konzept immer mehr aufgeweicht und immer mehr dann nachgelassen, weil jeder Verhandler hat dann seine eigenen.
Furchtbar, ja.
Und man ist dann oft, das sagt man ja dann, also ich kenne es auf europäischer Ebene, wenn so ursprünglich ein Gesetzesvorschlag kam und was dann nach den ganzen Verhandlungsrunden übrig bleibt, ist oft der Kommentar, naja, es ist eigentlich, ist man überrascht, dass noch so viel übrig geblieben ist und dass vielleicht dann was hat. Aber vieles ist halt wirklich dann total verwässert.
Ja, und das habe ich auch selber gemerkt, auch in meiner Arbeit an der Pädagogischen Hochschule. Genau diese Verwässerung. Große Ideen haben es einfach unglaublich schwer in unserer Gesellschaft. Und wenn man schaut, das ist jetzt sehr hochgegriffen, ja, wenn man schaut, was aus den großen Revolutionären geworden ist, vom Jesus angefangen, über den Gandhi, über den Martin Luther King und, ja, die wurden umgebracht, eingesperrt oder so, ja, also mit Veränderung tun wir uns seit Generationen oder in der Menschheit generell schwer, aber auch im Kleinen, so wie es bei uns ist, ist offenbar nicht einfach, etwas Neues in ein altbewährtes System hereinzubringen. Ne?
Aber selbst wenn es total notwendig ist. Eben, wenn wir da über das Bildungssystem, über das Schulsystem reden, was wird da gejammert? Wir haben von große Probleme, also jetzt abgesehen von den Problemen, die jetzt speziell in Wiener Schulen sind, wenn es um die Unterrichtssprache geht und so weiter. Aber das hat ja unabhängig jetzt davon, gibt es ja grundsätzlich seit Jahrzehnten eine Unzufriedenheit mit dem Bildungssystem.
Ja, also drum verstehe ich es nicht, drum ist mir auch das Thema so wichtig, weil ich einfach das einmal hereinholen möchte, wieso das so ist. Weil wir haben 100 Jahre, sozusagen kann man sagen, mindestens, ja, 100 Jahre Reformpädagogik, und die hat ja nie etwas angestellt. Also man kann ja nicht sagen, die Reformpädagogik ist an die Wand gefahren. Mhm. Das waren ja wirklich gute Ideen, die von Montessori ausgegangen sind, von Freinet, von Rudolf Steiner. Ja, natürlich, so wie du sagst, es sind Verwässerungen eingetreten und so, das ist ganz klar. Und ausgebildete Montessori-Lehrer innen, Freinet-PädagogInnen, Waldorf-PädagogInnen, mhm, bringen in der Praxis ganz oft das nicht, was eigentlich versprochen wird, aufgrund der Ideen, die dahinter stehen. Aber trotzdem gibt es auch immer wieder, auch heute, jede Menge Schulen, natürlich fast nur private Schulen, ja, die mit diesen reformatorischen Prinzipien arbeiten, aber sie setzen sich trotzdem nicht durch.
Mhm, mhm.
Und jetzt, ich denke mir schon seit 20 Jahren, unglaublich, jetzt endlich beginnt man, die reformpädagogischen Ansätze zu schätzen. Mhm. Weil auf einmal der Versuch da war, ins System hereinzubringen, die Orientierung am Kind, das lernerorientierte Arbeiten oder, wie Sie neu gesagt haben, das lernseitige Lernen und Unterrichten und die Auflösung möglichst auch der Kinobestuhlung, dass alles ausgerichtet ist auf eine Lehrerin. Und da gibt es Menge Beispiele. Oder, was ganz wichtig war, dass man angeordnet hat, aber das ist sicher schon bald 30 Jahre her, nicht nur diese Endbewertung, schriftliche Arbeiten, drei Schularbeiten und dann dividiert durch drei ergibt dann die Note, also zusammengezählt und dividiert durch drei, sondern dass der Lernprozess bedeutsam ist. Jetzt stell dir vor, Benedikt, das sind ja alles uralte Dinge, die versucht wurden, von Staatsseite in das System hereinzubringen, um den Output zu verbessern. Weil man schon vor 30 Jahren gesehen hat, dass unsere Kinder aufgrund der vielen Informationen, die sie kriegen durch die Medien, aufgrund der veränderten sozialen Situation mit Familien, wo alle arbeiten, weniger Zeit ist für die Kinder. Also es hat sich die Gesellschaft verändert, also muss sich auch Schule verändern. Mhm. Aber in Wahrheit, wenn man so schaut, ja, natürlich gibt es, ich würde mal sagen, 20-30% an Lehrenden, die auch in dieser Richtung wirklich was tun.
Mhm.
Aber im Grunde genommen hat sich in vielen Schulen im Schnitt eigentlich nichts geändert.
Mhm. Spannend, also gerade wenn du sagst, eben 100 Jahre Reformpädagogik,
ja,
ich mache einen ganz kleinen Exkurs, aber du wirst merken, ich habe dir das absichtlich vorher nicht gesagt, aber in der Vorbereitung bin ich über eine Jahreszahl gestolpert. Wir feiern ja alles.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es werden ja so viele Jubiläen gemacht. Also wenn irgendwo ein kleines Dorf oder irgendwas passiert, dann macht man ein Jubiläum, 100 Jahre oder 50 Jahre schon und so weiter, um das zu nützen, um sich Bewusstseinsbildung zu machen und dann weiterzuentwickeln. Also der Stolz, aber natürlich auch das Gehen in die Zukunft. Also es gibt ein besonderes Jubiläum, nämlich 1774, also genau 250 Jahren. Und vor genau 250 Jahren gab es die Schulreform von Maria Theresia. Also das, was wir immer wieder sagen, was man alles lernt, mit Maria Theresia wurde die Schulpflicht eingeführt und es gibt dieses magische Jahr 1774. Also 250 Jahre. Ist dir untergekommen, dass das irgendwo gestanden wäre? Ich habe es nämlich nirgends gelesen.
Na, aber also 1774, danke, dass du mich jetzt da informiert hast, die genaue Jahreszahl habe ich nicht parat gehabt, weil auch nirgendwo gefeiert wurde.
Na, um das eben, um die Jahreszahl geht es nicht. Ja. Ich meine ja nur, dass
das Feiern.
250 Jahre Schulreform in Österreich, also die Einführung quasi der Schule als Institution mit der Schulpflicht, ist ja doch fürs Bildungssystem eine ganz maßgebliche Zahl. Ja? Also, und genau, mich wundert es das. Das ist gar nicht im Bewusstsein.
Aber
spricht ja auch für sich.
Ja, aber ich freue mich auch, dass du das hereingebracht hast, weil ich denke, das ist ein gutes Beispiel für unser Thema. 1774 hat eine Reformatorin, lassen wir mal weg, aus welchen Gründen, weil die Gründe sind nicht so altruistisch. Ja, es ist eigentlich darum gegangen, sie wollte mehr kriegstüchtige Menschen haben. Aber tun wir das in Klammer. Aber immerhin.
Gute Staatsbürger, eben mit der Pflicht. Ja.
Genau, aber immerhin, stell dir vor, allen Menschen, die im Staat wohnen, soll ein Zugang zu Bildung, zum Schreiben, Lesen ermöglicht werden. Und das ist eigentlich eine sehr große reformatorische Idee, wenn man das so anschaut. Ja. Meine Mutter ist 1920 geboren, stell dir vor, 1774, 1920. Und da war es noch so, dass eigentlich gerade bei den Bauern es sehr unangenehm war, wenn die Kinder in die Schule gehen wollten, weil man hat sie zum Arbeiten gebraucht. Oder auch, was der Innerhofer in seinen Romanen beschreibt, also um in die Schule gehen zu dürfen, hat man, das war also schwierig. Ja. Und meine Mutter wurde halt, ist halt dann auch so irgendwie mit unter schwierigen Bedingungen 2 Kilometer jeden Tag hin und 2 Kilometer wieder zurück in die Schule gegangen.
Mein Vater musste sogar 4 Kilometer gehen.
Ja, stell dir das vor. Ja.
Aber gut, dass es gab. Ich meine, das hat sich dann entwickelt. Ich weiß nicht, ganz am Anfang.
Es hat auch lange gedauert.
Ja, also es war ja ein Prozess innerhalb dieser 250 Jahre, bis dann zur neunjährigen Schulpflicht kam. Aber ich meine, für mich war einfach, was mich getriggert hat, war dieses Faktum, 250 Jahre. Also es wird ja wirklich alles gefeiert. Nur das, und ich finde das so auffällig, so symptomatisch, dass das, jetzt ist das Jahr 2024 eigentlich fast vorbei und man hat das.
Das ist interessant.
Man hat das vergessen, weil das würde ich ja sofort aufgreifen und würde das bewusst machen, wenn man jetzt gerade was feiert. Aber das sehen wir ja schon.
Gut, stell dir vor, was für ein reformatorischer Gedanke das war, wenn man das auf heute überträgt, dass es eigentlich für uns selbstverständlich ist, dass alle, aber wirklich alle, das Recht auf Bildung haben und wir davon beseelt sind, dass wir allen, die bei uns leben, den Zugang ermöglichen. Das ist ja auch interessant, weil bei uns sind ja viele ziemlich lästig, die in die Schule gehen. Ja, die werden als sehr lästig empfunden und mit denen tut man sich schwer. Also das triggert mich, dass so diese Inklusion, alle kriegen einen Zugang zur Bildung.
Ja, nicht nur kriegen einen Zugang, sondern es ist auch
müssen.
Die Pflicht.
Ja, genau.
Und das ist also zum Wohl jedes einzelnen Bürgers, jeder Bürgerin. Aber natürlich, der Anspruch steigert sich, ja. Also da die Pflicht gibt es seit 250 Jahren. Das hängt jetzt davon ab, was macht man aus dieser Pflicht? Das ist ja nicht nur eine Pflicht, sondern diese Pflicht hat ja auch einen Sinn, wie wir alle selber erfahren. Aber es braucht Reformen, es braucht Veränderung und nicht, weil es einfach nur die Veränderung braucht, sondern ein ganz wichtiger Aspekt ist die Verbesserung.
Ja.
Eine Veränderung braucht ja auch immer einen Sinn, ein Ziel, dass es uns weiterbringt oder dass es angepasst ist. Und wenn wir schon jetzt so bei Jahreszahlen sind, also wir jetzt Ende 2024, dann würde ich sagen, also ich würde es jetzt nicht mit, wenn man denkt, das Internet, wie alt ist das Internet? Also dass es jetzt bei uns, beim Endverbraucher so präsent ist, ist im Prinzip etwas über 20 Jahre, 25 Jahre.
Na, sagen wir 30, ja.
Ja, also das hat es schon früher natürlich gegeben. Aber ich sage jetzt einmal, 25 Jahre oder 20 Jahre, dass wirklich jeder einen Zugang zu Internet hat.
Ja. Genau, ich habe es jetzt verwechselt, weil der Zugang zum digitalen Arbeiten, also einen Computer zu haben und am Computer Texte zu schreiben, auszudrucken.
Mit dem hat es begonnen. Das geht ja schon weiter zurück.
Weil
ja.
Ich habe noch, weil ich keine so junge Lehrerin mehr, also Ende der 80er Jahre,
genau, da
habe ich diese Kurse gemacht, wie man in Windows arbeitet.
EDV, genau.
Textverarbeitung sozusagen von den Anfängen an gelernt. Also das ist noch nicht so alt. Mhm.
Nein, aber das Internet, dass das Präsenz in unserem Leben hat. Aber wenn man jetzt sagt, 20 Jahre ist auch eine lange Zeit.
Ist auch lang, ja.
Und natürlich hat sich das in unfassbarer Geschwindigkeit verändert. Ja. Heute reden wir über KI und es steht uns die ganze Welt offen. Was man vor einigen Jahren oder sage jetzt eben da am Anfang dieser Entwicklung ja noch gar nicht gedacht hat, hätten wir denn dann gedacht, dass man plötzlich E-Books in Sekundenschnelle sich aus dem Internet herausholt und. Also die Möglichkeiten sind ja unfassbar. Mhm. Also die Technik entwickelt sich unaufhaltsam. Mhm. Wir gewöhnen uns auch sehr.
Aber es macht auch Angst.
Ja, es macht Angst, aber ich würde jetzt noch einmal bei der positiven Seite sehen, wir gewöhnen uns ja auch daran, dass wir das haben. Also so diese Entwicklungen bekommen ja dann sehr schnell, wenn sie den Sinn haben, auch eine Selbstverständlichkeit. Und in dem Moment, wo wir sie nicht hätten, würden wir sie auch vermissen. Sprich, wer möchte denn einen Tag ohne Handy sein? Mhm. Aber möchte da jetzt nicht ablenken. Zurück jetzt ganz konkret auch wirklich zur Veränderung. Und du hast gerade gesagt, ja, ich finde auch das Wort Angst spielt da eine große Rolle.
Ich habe dieses Hölzel, das du mir da zugeworfen hast, also ich habe es als Hölzel empfunden, wie du gesagt hast, eine Veränderung hat ja impliziert auch immer eine Verbesserung.
Ja.
Und da haben wir gedacht, ob das nicht ein Schlüssel und ein Kern ist, dass Menschen den Sinn oft von Veränderungen, von konkreten Veränderungen nicht erkennen. Mhm. Weißt du, dass sie zwar insgesamt sagen, ja, es muss sich was ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Aber wenn's dann zum Beispiel heißt, jetzt nehme ich ein Beispiel vom Naturschutz und Umweltschutz, wir fahren auf der Autobahn nur mehr 100 und diskutieren das, dann verstehen das die Menschen nicht. Mhm. Sie verstehen es nicht. Also sie verstehen auch nicht, dass die Spritpreise teurer werden, solange alles zu uns fließt, ja, wieso ist es dann teurer? Wer streift das ein? Mhm. Also man unterstellt auch sehr schnell einen bösen Willen.
Mhm. Also wenn du sagst, Klimaschutzmaßnahmen ist wirklich ein hervorragendes Beispiel, ja, weil merkst ja auch im politischen Diskurs, also gerade in der Europäischen Union, der große Klimaplan, European Green Deal und mit allen Facetten. Heute sagt man ja, gibt es denn überhaupt jetzt noch nach den letzten Wahlen? Die Antwort ist ja, natürlich. Der ist in der Umsetzung in vielen, vielen gefächerten auch Verordnungen und Gesetzesprozessen. Aber das Beispiel eben, ich glaube, es knüpft sich sehr schnell die Frage an, was hat das für Auswirkungen auf mich persönlich? Mhm. Und das ist meine Kritik auch an der Politik, auch in der Kommunikation. Es wird viel zu wenig erklärt, was ist die Wirkung? Warum tun wir das?
Genau, das meinte ich.
Was ist die Verbesserung?
Genau.
Also das wird zu wenig kommuniziert und ist auch wenig im gesellschaftlichen Prozess eine Rolle, sondern es wird über die Auswirkungen und wie mich das punktuell. Was ja absurd ist, weil eine Reform, eine Verbesserung ist ja in die Zukunft gerichtet und ist ein Prozess. Und wir reagieren sofort reflexartig, aber nur punktuell. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Jetzt. Und ich sehe noch gar nicht, und ich traue dem und gestehe dem gar nicht zu, dass da eine Verbesserung sein kann.
Ja, genau.
Es ist immer gleich zuerst die Einschränkung. Ja, um Gottes Willen, ich verliere etwas.
Ja, und das muss ich natürlich schon vorwerfen, verschiedenen eben Verbreiterinnen und Verbreitern über die Medien, über die Social Media, über die Politik und so, dass man sehr stark schaut auf das, was es einem nimmt.
Mhm.
Ja? Mhm. Und das ist natürlich, ich muss da direkt lachen, weil wie kann die Politik es schaffen, dass die Menschen sich auskennen und den Sinn erfahren, wenn sie das nie gelernt haben, weil, jetzt komme ich wieder auf mein Thema zurück, weil in der Schule nicht oder sehr wenig nur mit Erkenntnis von Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun, gearbeitet wird. Das brauchen wir jetzt nicht, weiß Gott, wie erläutern, weil wir das schon in unseren über 20 Podcasts eigentlich immer tun, dass ich wissen muss, was ich tue, wenn ich das tue, was ich gerade tue.
Mhm.
Ja?
Ja.
Was mache ich da eigentlich?
Mhm.
Und wenn die Schule das schuldig bleibt durch eine Einstellung von Lehrern und Lernen, die halt veraltet ist und uns nicht dienlich ist in dieser Gesellschaft, dann darf man sich nicht wundern, wenn die ganze Gesellschaft so tickt und die Menschen dann immer das Gefühl haben, die da oben, ja, jetzt haben wir so flach eigentlich alles, ja, so Schule ist eine flache Hierarchie, insgesamt gibt es viel auch Befragung und Diskussionen und in der Demokratie sind alle Gesellschaftsschichten irgendwie vertreten und so, ja, aber wir sind dafür, schlägen uns dafür nicht die Finger ab und sind dafür glücklich, sondern wir haben allzu oft das Gefühl, und das höre ich, lese ich, die da oben machen was mit uns.
Mhm,
mh. Es wird uns was raufgedrückt, was wir jetzt tun.
Aber das ist eigentlich auch sehr problematisch mit dem Demokratieverständnis zusammen. Da ist eben ein Missverständnis. Also ich würde ja sagen, das Schulsystem, das Bildungssystem oder Schule überhaupt hat ja sehr viele Parallelen zu unserem politischen System.
Ist ja ein Ausdruck der Gesellschaft.
Es ist ein Teil davon,
ja,
aber auch in der Struktur funktioniert es ja ähnlich. Aber also dieser Aspekt, den du jetzt gerade beschrieben hast, ich würde ja da das Wort Fremdbestimmung als Beschreibung einfügen. Also es ist diese Angst, es wird über meinen Kopf entschieden, ich habe kein Mitspracherecht. Also das ist dann, und das wird ja auch suggeriert, also gerade auch von populistischen Parteien wird das ja sehr stark bedient, weil es wird suggeriert, wenn wir an die Macht kommen, dann ihr seid das Volk und dann könnt ihr entscheiden.
Du kriegst dann alles.
Und ich finde das aus demokratischer Sicht auch sehr, sehr problematisch. Das hört man ja viel in Diskussionen. Es braucht mehr Volksabstimmungen, es braucht mehr Referenden, um da abzustimmen. Eine Frage, ja oder nein, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Natürlich, diese Bürgerbeteiligung ist total wichtig. Die ist nicht in Frage gestellt. Das Problem ist, und in Österreich führt man dann sofort das Beispiel Schweiz an, weil da funktioniert es.
Das ist ja anders.
Aber das blendet man ja dann aus, dass es ein Diskussionsprozess ist, dass es sehr differenziert passiert, dass da Argumente abgewogen werden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel denkst an die wenigen wirklich bedeutenden Entscheidungen, die wir in Österreich hatten, ob man etwas will oder nicht, und ich führe da jetzt ein ganz anderes Beispiel an, nämlich wo es wirklich so um eine fundamentale Entscheidung ging, war halt in Großbritannien der Brexit. Und wir haben alle noch bestens in Erinnerung, wie populistisch dieser Diskurs und diese Entscheidung war. was du da an Pro und Contra, weil da entscheidest du mit Ja oder Nein. Nur so kannst du ja so eine große Bürgerbeteiligung dann letztendlich machen. Und dann wird es automatisch sehr populistisch. Wollen wir das oder wollen wir das nicht?
Ja, für mich ist das auch wirklich was Furchtbares, was ich schon seit eigentlich Jahrzehnten im Zusammenhang mit Demokratiediskussionen auch führe, dass der Mensch glaubt, Demokratie bedeutet, dass meine Wünsche und Bedürfnisse alle auch irgendwie zu einer Erfüllung kommen. Mhm. Ja? Und das ist für mich schon ein fataler Irrtum. Ich sehe einen mir gut bekannten Menschen vor mir, der wirklich jahrelang von Haus zu Haus gegangen ist und die Mitgliedsbeiträge für seine SPÖ eingesammelt und Pickel eingeklebt hat in diese Mitgliedsbüchlein, ja, der dann ausgetreten ist aus der Partei, weil es nicht gelungen ist, ihm eine Wohnung zu geben. Mhm. Ja, also jetzt habe ich so viel getan für die Partei und jetzt geben sie mir keine Wohnung. Mhm. Und das ist so ein, da könnte ich jetzt viele Beispiele aufzählen, ja, oder wie, es ist wieder ein bisschen anders, wie meine Mutter selbstverständlich unseren damaligen Landesvater Ratzenberg gewählt hat, weil er ihr am Marktplatz eine Rose überreicht hat, ja. Darum reden sie ja immer von persönlichen Kontakten, die sie haben müssen. Dass
persönlich überzeugen. Ja. Also, aber überzeugt dann durch ein Gefühl. Weil
ja,
man
aber
eine
mir
persönliche
regt das auf, Benedikt. Ja. Weil wenn ich als Demokratin weiß ich, dass ich manchmal etwas mir wünschen würde, was leider demokratiepolitisch nicht durchgeht. Das ist halt so.
Also, aber das ist ja ein Prozess. Und ich denke, es beginnt schon mit Wünschen. Also der Diskurs ist ja, dass einmal, wenn wir jetzt sagen, in dem Pool, in das Brainstorming, auch vielleicht Visionen und Ideen hineingeworfen werden, die vielleicht unrealistisch sind, aber um einfach einmal zu diskutieren. Also ich finde das schon sehr sympathisch. Ich glaube,
was
da
findest du sympathisch?
Naja, dass man auch einmal ohne Barrieren und ohne,
ja,
ohne Schranken denkt, weil nur so kommt man
ja, klar,
dann auch weiter.
Ja,
und
verstehe.
Das sollte schon auch, weil man kann ja auch resignativ an eine Sache herangehen und könnte sagen, naja, also wer Visionen hat, der, ich bringe es jetzt gerade nicht
hast,
zusammen.
Der spinnt oder irgendwie.
Ja, genau, der und also eh schon wissen, ja. Und vom Helmut Schmidt stammt der Satz, in Deutschland, früherer Bundeskanzler. Also, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. So ist der Spruch.
So heißt es. Ja.
Und also da sträubt sich in mir ja schon alles, weil ohne Visionen kommt man auch nicht weiter. Und man muss vielleicht manchmal auch weiterdenken. Ich kann resignativ reagieren und sagen, es hat eh keinen Sinn, weil das ja schaffen wir ja nie. Wie du jetzt da so politische Beispiele gebracht hast, wir sollten uns dann wieder konkreter natürlich der Reform widmen, aber ich möchte trotzdem, weil ich das interessant fand und mich beschäftigt hat. Also du weißt, ich liebe Salzburg, ja, die Stadt. Und in Salzburg gab es jetzt vor kurzem eben eine Entscheidung, ob in der Stadt Salzburg, die ein massives Verkehrsproblem haben, vor allem in der Innenstadt. Und es gibt bis jetzt nur die O-Busse. Und ich weiß schon, auch zu der Zeit, wie ich studiert habe, hat man überlegt, ob man nicht vom Bahnhof zumindest zum Mirabellplatz, also gar nicht so in den Kern der Altstadt, da unterirdisch die Lokalbahn verändern.
Naja, ich kenne diese Entscheidung jetzt.
Und es war 40 Jahre, war da ein Diskussionsprozess, was man macht. Und plötzlich, und ich habe das nicht so intensiv verfolgt, aber jetzt eben, weil ja vor kurzem diese Entscheidung war, also wirklich eine Volksabstimmung, wo die Politik gesagt hat, das ist jetzt bindend, also ja oder nein. Und in diesem Package war ja nicht nur jetzt diese Verlängerung der Lokalbahn, sondern war ein riesengroßes Konzept, das heißt Anbindung auch der Peripherie auch wirklich ganz weit ins Land hinein, egal in welchen Gau, und vor allem quasi wirklich so eine Art U-Bahn unter der Stadt durch. Also klingt natürlich alles visionär, ist natürlich auch eine Perspektive für die nächsten 20, 30 Jahre, es wird ewig dauern.
Aber das Volk hat gesagt, nein.
Ja, und ich finde es, okay, ich verstehe es. Es gibt wahrscheinlich manche einen Zugang, die sagen, ich will doch das nicht unter unserer schönen Stadt. Also, aber ich denke zum Beispiel, in Wien wird jetzt die U5 gebaut.
Da wurden wir nicht gefragt.
Und das geht über Jahre. Und die Frage ist, was werden wir davon erleben, weil das ja so weit weg klingt, bis das dann alles so wie geplant wirklich so ausgebaut ist. Aber nur weil es das gibt, oder wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Donaustadt, aber dann auch darüber hinaus, ja, also nach Aspern, wenn ich jetzt an die und den U2-Ausbau denke, da wird ja Wien total gelobt, weil man die U2 schon frühzeitig so weit hinausgebaut hat, dass die Anbindung, die Öffi-Anbindung schon vorher gab, bevor dort die Siedlungen groß ausgebaut wurden. Also eine Vision, eine Idee, eine Veränderung, und es hat ja eine Veränderung. Oder wenn ich ein anderes Beispiel, wenn ich dran denke, die Marienhilfer Straße, was war das eine Diskussion, dass man da Fußgängerzone bzw. Begegnungszone macht? Ja. Was war das für eine Diskussion?
Ja, es hat sich auch als Bereicherung herausgestellt.
Ja, und es wird plötzlich ausgerollt, auch auf andere Straßen. Und es diskutiert heute niemand mehr darüber. Also Veränderung, was lerne ich daraus? Veränderung braucht den Diskurs. Und das Beispiel Salzburg hat mich eigentlich wirklich sehr ernüchtert, weil dieses Ja oder Nein und in dem Fall eben die Ablehnung und einen 40 Jahre langen Prozess mit einem Nein beendet hat, weil es wird jetzt auf lange Sicht sich niemand mehr trauen, das politisch anzugehen. Ja,
aber ist das nicht furchtbar, Benedikt?
Erschreckend.
Ich habe da immer, also mit diesen Volksabstimmungen habe ich ja persönlich auch ein Problem, weil ich ja höre, ja, ich bin ja unter vielen unterschiedlichen Menschen und ich höre, wenn sie mir Sätze entgegen sagen, die ich ständig von den Populisten höre und sie sagen das einfach nach, als wäre es ihre Meinung. Also ich traue einfach, das muss ich jetzt ganz überheblich sagen, ich traue einfach manchen Menschen oder nicht zu, dass sie so viel Expertise haben, dass sie wissen über die Vor- und Nachteile eines Tunnels durch Salzburg. Mhm. Ja? Und dann kann man mir da, na, das ist ja viel zu teuer, so viel Geld geben wir nicht aus.
Genau, das kann das Geld sein.
Mhm. Oder unter, wie du gesagt hast, unter der schönen Stadt auf einmal ein Tunnel. Mhm. Ui. Ja, aber zum Beispiel.
Entschuldige, dass ich unterbreche, aber was mich da auch sehr betroffen macht, es ist eine Entscheidung, die heute, also wie gesagt, ein 40-jähriger Diskussionsprozess, es wird 2024 eine Entscheidung getroffen, die aber eine Auswirkung auf die nächsten Jahrzehnte hat und die aber punktuell entschieden wird. Und das, also nicht, dass ich die Entscheidung in Frage stelle, ich stelle in Frage, und das hast du jetzt auch gerade angedeutet, dass so subjektive, erstens, weil sich Leute gar nicht damit auseinandersetzen, die kommen halt ihrer Pflicht nach und die entscheiden. Und man merkt ja bei der Entscheidung, also interessanterweise, dort war die Zustimmung am höchsten, wo quasi tatsächlich dadurch ein persönlicher Gewinn verbunden ist. Also, dass ich wirklich aus dem Land schnell in die Stadt komme.
Ja, klar.
Und eine Verkehrsanbindung habe. Was ja der Sinn ist.
Und wenn es mir nichts nützt, bin ich dagegen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, vor ein paar Jahren gab es auch einen jahrelangen Prozess in Hamburg, die Schule auf 6 Jahre zu verlängern. Und es gab genau die Pläne, die waren fertig, die Konzepte waren fertig.
Also du meinst die Volksschule?
Die Volksschule,
die Grundschule
auf 6 Jahre ja. zu verlängern, mhm. weil ja Deutschland und Österreich die einzigen 2 Länder in Europa sind, die immer noch nach 4 Jahren schon selektieren. Mhm. Und das hat also Hamburg da gemacht und es ist alles durchgegangen, es ist politisch abgesegnet gewesen mhm. und dann sind sie auf die
Idee... Mit entsprechender Expertise
ja,
natürlich, ja.
Dann sind sie auf die Idee gekommen, auch noch das Volk zu befragen und dann hat die Volksabstimmung diesen ganz langen Prozess auch, so wie du es von Salzburg erzählst, einfach abgewürgt, mhm. weil jene Eltern sich, die Elternschaft in erster Linie, ich weiß jetzt gar nicht, dass ich keinen Blödsinn sage, vielleicht hat man nur Eltern befragt, ich weiß jetzt nicht, ob es eine globale Umfrage war, da, aber trotzdem haben dann das, da, um Gottes Willen, wenn dann noch 2 Jahre alle beisammen sind, das gibt einen Niveauverlust, haben wir schon einen Podcast dazu gemacht. Und sie haben das wirklich abgewürgt.
Mhm. Ich meine, nur um nicht missverstanden zu werden oder dass wir nicht missverstanden werden, wir stellen ja nicht den demokratischen Prozess und die Volksbefragung in Frage. Ja?
Nein, das ist es ja klar. Nicht.
Sondern es ist ja auch wirklich, werden Entscheidungen, nicht alles, was jetzt unter dem Titel Demokratie passiert, ist ja auch tatsächlich ein demokratischer Prozess. Denn es braucht ja auch die Voraussetzungen. Ja? Und du hast das mit dem Beispiel ja beschrieben.
Ja, und Demokratie heißt ja nicht, dass jeder Einzelne in einem 80-Millionen-Staat wie Deutschland gefragt wird, weil darum ist es ja so aufgeteilt, mhm. dass man das Wahlrecht in Anspruch nimmt und dann hat man seinen Abgeordneten und den hat man im kleinen Bereich, im regionalen und dann noch im größeren und noch im größeren.
Das System.
Zudem sind die da.
So ist es, genau. Das, also der Sinn einfach der repräsentativen Demokratie.
Ja.
Wir sagen dann, das sind ja alles Berufspolitiker, aber wir müssen halt dazu sagen, die sind hoffentlich gut ausgebildet, haben einen Erfahrungswert, ja. sind an ihren Wahlkreis angedockt und nehmen das auch mit. Aber deren Job und deren Aufgabe ist, sich auch mit der Thematik auseinanderzusetzen, notfalls auch Expertinnen und Experten einzubinden, Studien machen zu lassen, um dann zu sinnvollen Entscheidungen, zu Veränderungen und Reformen zu kommen, die eine Verbesserung bringen.
Aber siehst du, man nennt sie dann Berufspolitiker, Beamte, die nichts arbeiten und so. Das heißt, es ist durchaus auch eine bedeutsame Entwicklung, nicht im positiven Sinn, dass man das positive Verständnis von Demokratie versucht auszuhöhlen in mhm. irgendeiner Form. Ja, weil ich konnte sagen, Gott sei Dank, habe ich meinen Vertreter im 14. Bezirk und dem kann ich auch schreiben, zu dem mhm. kann ich sogar hingehen, wenn ich einen dringenden Wunsch habe für meine Straße, in der ich lebe oder so, sondern ich sage, die ganzen Politiker können mir gestohlen bleiben, die bringen eh nichts weiter. Ja, und so. Das ist schon tragisch, dass das passiert in unserer Gesellschaft.
Fehlt halt oft auch das Verständnis, obwohl wir die Strukturen kennen. Denn selbst in der Familie gibt es unterschiedliche Erwartungen, Ansprüche, Bedürfnisse und man muss da auch einen Konsens finden. Ich habe mir jetzt gerade gefragt, warum sind wir so stark da als abgedriftet? Aber ja. ich habe schon auch eine Antwort und gleichzeitig ja. eine Frage damit und macht mich auch betroffen natürlich, weil wenn man sich die Reformen in der Schulpolitik, in der Bildungspolitik anschaut, ich denke, es braucht für Veränderung auch immer den gesellschaftlichen Diskurs. Und ich frage mich, es wird zwar über Bildungspolitik so viel gejammert, viel kritisiert und wir verwenden viel, viel mehr dafür zu beschreiben, was alles nicht funktioniert und wo das Problem ist. Aber wenn ich mir anschaue, wo sind die Lösungen, wo sind die Erwartungen, ja. wo sind auch die Forderungen, nicht nur, was sich verändern muss, sondern was auch der Zweck und der Sinn wäre. Und da mache ich schon einen Vorwurf an die Bildungspolitik, also wirklich die Politik, weil wenn wir sagen, von den Politikern, deren Aufgabe es ist, dann ist es genauso auch deren Aufgabe zu erklären, politisches Handeln, Politik zu erklären. Ja. Und also man muss wirklich sagen, dass vielleicht ist mein Anspruch zu hoch, aber ich bin da eigentlich sehr, sehr erschüttert, dass du in der Gesellschaft über Diskussionen im Hinblick auf Schule und Schulpolitik und Entwicklung nicht viel mitbekommst. Naja. Außer der Fehlerbeschreibung.
Genau.
Du hörst, schau, wenn du medial, wenn du jetzt da so einen Überblick schaffst, was ist an bildungspolitischen Themen in der Schule oder in der Gesellschaft präsent? Okay, wir haben PISA-Studie, also diese Ergebnisse, wenn irgendwelche Rankings sind. Dann, was die Matura anlangt, betrifft auch nicht viele. Ich habe einmal mit einer Gruppe von Lehrlingen oder Lehrlingsvertretern gesprochen, die sagen, wir kommen Berufsausbildung, Lehrlingsausbildung im Prinzip überhaupt nicht vor im Bildungssystem, also im Diskurs, weil es nur eine Gruppe ist, obwohl man die so braucht, ja, von den Handwerksberufen und, ja. Und wir so stolz sind auf unsere Berufsausbildungen, aber den Diskurs nehme ich nicht wahr.
Eben, und da liegt auch meiner Meinung nach schon sehr viel die Krux, denn ich sehe oder ich weiß, wie viel auch versucht wird, darum ist auch nicht von ungefähr, dass wir über Demokratie auch gesprochen haben, tatsächlich auch vom Staat her gesehen oder vom Unterrichtsministerium her gesehen, auch Menschen einzubinden. Allein diese Bildungsstandards-Diskussion für vierte, nach der vierten Schulstufe, nach der achten Schulstufe, da hat man Lehrerinnen und Lehrer aus allen Bundesländern, aus allen Arten von Schulen, engagiert, die zuerst einmal in ihrem eigenen Bundesland diskutiert haben, Vorschläge gemacht haben. Dann hat man da jeweils wieder aus den Regionalgruppen eine Gruppe gegründet. Also das war ein zutiefst demokratischer Prozess. Und trotzdem gab es dann so viel Unzufriedenheit und so viele, die gesagt haben, die Gewerkschaft muss her, das ist zu viel Arbeit und so. Bei allen Maßnahmen, bei der Kompetenzorientierung, bei der Diskussion, die Dreiteiligkeit bei Prüfungen, dass der Geprüfte die Relevanz erleben muss dessen, was er gelernt hat und wissen muss. Mhm. Und also bei all dem hat man ja auch per Befehl und Verordnung flächendeckend haben die pädagogischen Hochschulen die Seminare dazu angeboten. Also Lehrerinnen und Lehrer wurden wirklich immer alle zu diesen Reformen, die vom Staat ausgegangen sind, herzlich eingeladen. Mhm. Und wie gesagt, das haben wir auch schon einmal erwähnt, in der neuen Mittelschule, als die gegründet wurde, hat jede einzelne neue Mittelschule zwei Lehrer entsandt zu einer 36-stündigen Fortbildung, dass sie das Neue im System, das war wirklich neu, das Team-Teaching, die lernseitige Orientierung, die Kompetenzorientierung, die Individualisierung, ich werfe jetzt die Schlagwörter noch einmal herein, dass die tatsächlich wissen, was heißt das im konkreten Unterricht, und trotzdem konnte es nicht umgesetzt werden. Weißt du, das macht mich so verrückt in meinem Hirn. weil ich mir denke, das gibt's ja nicht. Es sind alles akademisierte Menschen, die hoffentlich ihre Schülerinnen und Schüler lieben, die hoffentlich den Wunsch haben, meine Schülerinnen sollen aus meinem Unterricht weggehen, indem sie dann begreifen, was weiß ich, wie vielfältig diese Welt ist oder eine kritische Haltung entwickelt haben zu dem, was da in meinem Unterricht gemacht wird, ob das jetzt ein naturwissenschaftliches Fach ist oder eine Sprache oder. Und das gelingt nicht und das verstehe ich nicht.
Ich frage mich gerade, ob das eine Mentalitätssache ist, weil du hast ja das Beispiel schon öfter genannt aus Skandinavien, dass man da Entscheidungen getroffen hat und man hat es dann auch umgesetzt und gemeinsam an einen Strang gezogen. Ja? In Österreich ist das, wir wollen vielleicht immer mehr nur diese soften Veränderungen. Also das beobachte ich dich jetzt auch außerhalb des Schulsystems. Alle Veränderungen, die irgendwie gemacht werden, sind nie besonders radikal, sondern sie passieren so eingepackt in Watte, damit sie möglichst niemandem wehtun und doch irgendwie zum Ziel führen.
Die Rektorin, die inzwischen pensionierte Rektorin der Pädagogischen Hochschule in Kärnten, die Marlies Kleinstür, die sich sehr viel mit systemischem Denken über Schule auseinandergesetzt hat, die hat das manchmal als Beamtenmentalität bezeichnet, sozusagen das neue Sehen, Wahrnehmen und dann abtauchen und hoffen, dass es dann auf der anderen Seite nicht so heiß gegessen werden muss, wie es gekocht wurde. Mhm. Also das ist schon auch ein österreichisches Phänomen, dass man glaubt, ah, so arg, so genau brauche ich das nicht machen und wir es sehen. Wir werden die Matura halten können wie bisher. Und so ist es auch. Wir können prüfen wie bisher. Wir können unterrichten wie bisher. Mhm. Und so ist es auch.
Ja, also vielleicht hat es wirklich mit Mentalität zu tun und man müsste sich da mehr Mut wünschen. Ich habe nachgeschaut, was können so einfach auch die Hintergründe sein, warum einfach Veränderung oder so viel Angst im Hinblick auf Reformen besteht. Mhm. Ja? Und in der Psychologie werden da schon auch unterschiedliche Gründe angeführt, also an erster Stelle einmal die Angst, die Verlustangst.
Ja.
Also wirklich etwas, dass Menschen sich vor Reformen fürchten, weil sie einfach den Verlust von Sicherheit, von Stabilität und eben den bekannten Strukturen.
Ja.
Also das spielt schon,
das ist sicher wichtiger
eine
Grund.
Sehr, sehr, sehr zentrale Rolle. Und das haben wir ja auch einleitend angesprochen. In dem Moment, wo es mich betrifft, da wird es dann fragwürdig, weil da ist das Glatteis. Lasse ich mich da rein? Und in Wirklichkeit, also wenn man jetzt Mentalität sagt, dann würde ich ja darüber die Überschrift geben für Österreich, Bequemlichkeit. Es ist natürlich
es gibt's bequem. Wahrscheinlich auch.
Ja. Bequem, ist auch das richtig. Zu halten. In einem psychologischen Modell wird dann angeführt, die Ungewissheit.
Ja.
Also, dass ich einfach bei der Veränderung, die Veränderung bringt zu viele Unsicherheiten.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, was da jetzt wirklich passiert, wie sich das auswirkt. Also da hat auch ein bisschen eine Verbindung und das kommt dann gleich wieder. Die Angst ist ja dann der Widerstand, weil ich eben wirklich total unsicher bin von dieser Ungewissheit. Was kommt? Und wir haben das ja auch in vielen Reformprozessen, dass man sagt, nein, machen wir die Büchse der Pandora nicht auf, genau. Weil dann gibt es ein paar Verrückte, wofür uns die dann hinführen?
Genau.
Weil die wollen ja verändern, aber um Gottes Willen, man muss das schon verhindern, das ist ungewiss, weil man ja nicht genau weiß, es könnte viel gefährlicher werden, weil so das Unsättigende von Veränderung, mehr, ja?
Ja, ich habe das von. Also es gibt einen Wissenschaftler, der heißt G. Ich weiß den Vornamen nicht, Huber. Dann habe ich über Franz Hofmann, Uni Salzburg, ist mir der nahegebracht worden, der von gewissheitsorientierten und ungewissheitsorientierten Menschen spricht. Mhm. Ich habe das auch in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler natürlich auch angewandt. Weil ein gewissheitsorientiertes Kind tut sich mit einem offenen Auftrag schwer, ja, weil das möchte nicht selber entscheiden, wie viele Wörter es verwendet und wie es etwas hervorhebt und mit welcher Farbe. Und er hat halt, ein gewissheitsorientierter Mensch hat gerne ganz viele Vorgaben und weiß genau, was ich brauche, damit ich dann von mir aus das sehr gut bekomme. Das kann man ja auf die ganze Gesellschaft natürlich jetzt übertragen. Und die Theorie, die These, die damals der Professor Hoffmann gebracht hat, war, dass ich im Lehrberuf durch die Art und Weise, wie der bei uns gelebt wird, dass sich im Lehrberuf die gewissheitsorientierten Menschen sehr stark, also die sehr stark in der Mehrzahl sind. Mhm. Ja? Und da haben wir, das weiß ich jetzt wieder von der Schweiz, da muss zum Beispiel jede Lehrerin, und ich glaube, das ist aber jetzt nur in der Grundschule, muss jedes Jahr vom Elternkollegium neu für das nächste Jahr wieder bestellt werden. Mhm. Also da kommt auf einmal zum Beispiel eine Ungewissheit herein, die die Österreicher nicht haben. Sie haben die Ferien, sie haben die Möglichkeit, mit Kind gut zum Beispiel den Beruf verbinden zu können und auch die fixe Anstellung. Es gab ja dann als große, das haben sie jetzt abgeschafft, die Pragmatisierung, da bist du sowieso unkündbar. Mhm. Und wenn du dann dazu noch die sogenannte schulfeste Stelle hast, kannst du auch von deiner Schule nicht mehr weggeholt werden. Was ja wieder sehr zu der Reform der Schulautonomie ist ja das Problem gewesen.
Ja.
Weil der Direktor dann nicht mehr sagen kann, ich möchte diese und jene Person. Weil Schulfest ist Schulfest und da kannst du nie wieder und so weg. Also genau das habe ich jetzt aufgegriffen. Du hast auch von Gewissheit und Ungewissheit geredet und das dürfte speziell im Lehrberuf schon ein Thema sein.
Also und ein dritter Punkt und merkt ja, die greifen ja alle ineinander, ein Schlagwort kognitive Dissonanz. Also wenn Reformen oder Reformbestrebungen im Widerspruch zu den bestehenden Überzeugungen sind oder zu den Gewohnheiten, ja, weil man einfach auch
das
da,
ist auch oft, ja.
Und das haben wir ja eigentlich indirekt auch angesprochen, wenn ich nicht verstehe, was dieser Zweck und der Sinn der Veränderung ist. Ja.
Und wenn es mir auch total widerstrebt, solidarisch zu sein. Das ist ja auch noch einmal eine Forderung.
Das wäre ein anderer Aspekt. Auch dass ich, und das ist ja auch bei Reformen auch oft der Fall, etwas mitzutragen, was mich persönlich eigentlich vielleicht gar nicht betrifft, aber auch das Abstraktionsvermögen, dass ich mich hineinversetzen kann, also auch in einer gewissen empathischen Haltung, was einen Sinn macht. Also ich würde sagen, eine Gesellschaft, die eine Ideologie hat, aber im Sinne die Ideologie, die uns ja gemeinsam als kollektives Ganzen zu etwas Besseren bringt. Also diese Verantwortung, das würde ich schon stark kritisieren. Ich glaube, das hängt auch wirklich mit, wenn ein Defizit oder wenn Demokratie schwindet, dann schwindet auch das. Man kann oft sagen, ja, wir haben ja unsere Werte, und das merken wir jetzt natürlich, wo Demokratie tatsächlich gefährdet ist. Dieses Wertebewusstsein auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, das ist, also ich habe es jedenfalls nicht wahrgenommen früher, wird gerade in den letzten Jahren unfassbar viel thematisiert. Aber man beschreibt ja damit auch nur die Basis. Aber man beschreibt eigentlich nicht, wozu uns diese Wertebasis, die wir mit Recht natürlich sagen, und wir haben uns auch oft schon darauf bezogen, die Würde des Menschen ist unantastbar, also die Menschenrechte, aber diese Basis verpflichtet uns ja dann auch zu gemeinsamen gesellschaftlichen Handeln, also in einer positiven Ideologie.
Eben. Und
das vermisse ich, weil das führt ja dann auch zur Praxis.
Das vermisse ich auch und kritisiere ich auch. Denn ich habe schon, wenn ich an meine 40 Jahre Lehrerinsein zurückdenke, wie oft habe ich gehört, ach, wieder irgendein Reformchen, wird eh nicht so arg werden. Ja, immer wollen sie was reformieren und es wurde dann gleich weitergearbeitet. Und das ist so irgendwie auch schädlich, auch für das ganze System, dass man das, was du jetzt vorgeschlagen hast, dass man sich das einmal zu Herz nimmt, dass man sagt, was meinen Sie genau mit Kompetenzorientierung? Mhm. Was meinen Sie? Was tue ich damit da eigentlich eh schon? Und alles andere wäre ja absurd, oder? Mhm. Ich unterrichte nicht nur, damit es gesagt ist. Mhm. Ich will ja damit auch eine Kompetenz fördern. Wenn man so denken würde und sich das überlegen würde, dann wäre das sozusagen ein Ernstnehmen auch des eigenen Berufs. Ja,
und natürlich, aber auch im Bewusstsein zu machen, was diese Kompetenzen eigentlich bedeuten. Ja. Ich finde das gar nicht so materialistisch gesehen, wenn ich nach dem Sinn und nach dem Nutzen, nach dem Benefit frage, ja, weil das ist schon entscheidende Motivation. Wir tun ja nicht reformieren und was verbessern als Hobby, weil wir sonst nichts, ja, Besseres zu tun haben, sondern weil die Notwendigkeit, also Notwendigkeit steckt auch schon im Wort, es soll sich was wenden und aus der Not heraus zum, ja, Positiven. Und ich kritisiere da, und das finde ich halt auch sehr lähmend, auch im politischen Handeln, es wird meistens oft nur reagiert. Es muss schon etwas brennen, und wir haben es ja einmal schon thematisiert, ja, große Gefahr, die AI, die KI ist plötzlich da, ja, und stellt die vorwissenschaftliche Arbeit in Frage, und man muss jetzt sofort reagieren. Und wie wir es damals besprochen haben, im ersten Moment, ja, sofort die Reaktion, ja, Abwehr, da muss man es halt abschaffen. Und erst dann entsteht ein Diskussionsprozess und man kommt dann zu einer anderen Lösung. Aber das meine ich eben, es ist viel mehr Reaktion. Und es ist den Menschen extrem schwer vermittelbar, etwas in einer Vision, und viele Veränderungen brauchen halt auch einen langen Atem, das ist auch ein Problem, den zu haben, ja, aber es braucht auch ein Ziel, diese Long-Term Goals, also diese langfristigen, ja, Ziele, die sind in der Umsetzung in der Gesellschaft total schwierig.
Schwierig. Und es braucht auch vielleicht nicht nur in der Schule, aber ich rede jetzt von der Schule, sowas wie Eigeninitiative. Ja, ich gehöre zu der Gruppe der Ungewissheitsorientierten, hauptsächlich auch anders, aber hauptsächlich. Das heißt, mich hat es nie geschreckt, etwas neu zu machen. Mhm. War auch wenig an die Bücher gebunden, weil ich, wenn ich halt andere Kompetenzen erreichen wollte, musste ich das selber irgendwie mir managen. Aber ich kenne die Reaktion auf Reformen, zum Beispiel eben, wenn wir das schon haben, der Kompetenzorientierung. Jetzt warten wir mal, weil jetzt sollen sie mal die Bücher machen. Ja, jetzt müssen sie mal die Lehrbücher umschreiben und dann sehen wir schon weiter. Dann sollen sie mal sagen, sie sollen mir sagen, wie ich das benoten kann. Mhm. Und jetzt stell dir vor, Benedikt, wie soll der Staat, wie lange dauert das, wenn der Staat jedem einzelnen Lehrer jetzt, wenn das so weit hinunter arbeitet, dass jeder Lehrer dann sein Lehrbuch hat, seine Vorbereitung, die genauen Fragen, worauf er jetzt welche Note geben soll, wenn da keine Eigeninitiative erfolgt.
Was du so beschreibst,
dann dauert es ewig.
Ja, und was du beschreibst, also es ist quasi, ich warte auf die, dass man mir die Schablone in die Hand gibt.
Ja, aber das ist
ich
so
überlege, wenig. Ich überlege nicht, wie ich vielleicht was zeichnen kann, sondern ich kriege eine Schablone, ja, dass ich es einfach nachzeichnen muss oder kann. Und ja, da ist das problematisch. Und vor allem, weil du sagst, es bedingen sich ja viele Faktoren. Also, dass die richtigen, ja, Schulbücher oder Unterlagen, Lernbehelfe schon gibt. die müssen sich ja auch entwickeln.
Jetzt gibt es es eh schon.
Ja, die kommen aus der Erfahrung. Nicht. Ja, ja, aber warum gibt es es? Weil es halt dann einzelne Schulversuche gibt. Es braucht ja natürlich auch die Praxis, aber es ist auch ein langer Weg.
Ja, das ist sehr lang. Wie gesagt, 10 Jahre haben wir ja schon gesprochen.
Ja,
ne?
Und vor allem eben das Kompetenzorientierte, wie du oft schon ausgeführt hast, es gibt es in den Lehrplänen, es gibt es in den Konzepten, weil es aus der Erfahrung ist. Und jetzt haben wir die nächste Hürde mit der Umsetzung und so weiter. Aber eigentlich zum Ursprünglichen, die Frage, was Reformen anlangt und gerade im Bildungssystem, es ist halt auch die große Frage, wenn man lange Zeit nicht die kleinen notwendigen Reformen macht, dann staut sich sehr viel auf.
Ja.
Und dann braucht es eine große Reform. Also ich denke jetzt, wenn ich wieder in die Politik gehe, du hast das Beispiel mit dem Klimawandel angeführt. Seit den 70er Jahren ist eine Bewusstsein, Club of Rome, ist eine Bewusstseinsbildung, das, was passieren muss. Wir leben schon nach der Jahrtausendwende mit immer heißer werdenden Jahren. Hitzesommer nach dem anderen.
Wenn ich an meine Unterrichtsstunden in den 80er Jahren denke. Wir hatten schon dieselben Themen, gell?
Ja. Ja,
entschuldige, red weiter.
Natürlich, stimmt, ja. Und also was die Umweltverschmutzung anlangt und. Aber es ist natürlich jetzt so brenzlig und
jetzt
5:12 oder schon zu spät.
Es ist alles so gekommen, wie wir damals dagegen arbeiten wollten.
So
aber
ist
es ist so gekommen.
So ist es. Also das heißt, wieder jede auch wissenschaftliche Information, Beratung, man kann das ja dann schnell abtun mit Drohszenarien. Ja, man macht alles, redet alles viel schlimmer. Keinen Grund, also warum wollen die das so und steuern und Angst machen und bla bla bla. Aber es zeigt einfach, das Vorausschauende ist wenig vorhanden. Und dann wartet man eben, weil ich vorher gesagt habe, bis einfach es halt nicht mehr geht. Und die Gefahr ist, dass wir das im Schulsystem vielleicht auch genauso handhaben. Ja. Und natürlich ist die technische Entwicklung, das muss man natürlich auch zugeben, mit den Schulbüchern und so, das hat ja lange Zeit gut funktioniert. Und jetzt eben mit der Digitalisierung und vor allem auch der neuen, wirklich der digitalen Wende, diese Transformation, die ja passieren wird, da wird man, und das ist echt meine Sorge, zu lange warten und dann in Panik meinen, jetzt geht's gar nicht mehr anders.
Ey, aber da muss ich eben grundsätzlich, so wie ich jetzt erst gesagt habe, auch die Einstellung ändern. Hm? Mir fällt jetzt noch ein, ich wurde an ein Gymnasium eingeladen zum Thema kompetenzorientiert unterrichten und habe mich eigentlich sehr gefreut, weil das war noch ein junges Gymnasium, also mit vielen jungen Lehrerinnen und Lehrern. Und da bin ich total gescheitert. Es gab zwar eine Gruppe, die mit mir sozusagen mitgegangen sind und die mir auch dann nachher zu mir hergekommen sind und gesagt haben, dass sie das gut fanden. Aber es gab dann so eine dominante Gruppe, die aufgestanden sind und gesagt haben, das wollen wir genau nicht von Ihnen.
Mhm.
Ich habe dann gesagt, ich habe das so mit Ihrer Schulleiterin vereinbart. Nein, was wir brauchen, sind die konkreten, kompetenzorientierten Fragen. Wir möchten von Ihnen kompetenzorientierte Matura-Fragen für Deutsch, Englisch, Mathematik, Geografie, Geschichte und so. Bitte liefern Sie uns die.
Die ich 1:1 umsetzen
kann. Genau, die muss ich dann sagen, sorry, ich kann Ihnen vieles sagen zu den meinen Fächern, die ich studiert habe und kann Ihnen auch noch so ein paar Vorschläge machen, das will ich aber gar nicht, weil das wäre so aus dem Bauch heraus, weil das habe ich nicht studiert. Ich muss Sie bitten um die Übertragung dessen, was ich Ihnen erzählt habe, in Ihr Fach.
Mhm.
Ja? Also das heißt, das zur Unterstützung dessen, was ich zuerst gemeint habe, die Lehrer fordern nicht nur die Idee der Reform vom Staat, oft weigern sie sich auch, sich damit auseinanderzusetzen und wollen die ganz konkrete Umsetzung einfach haben, damit sie überhaupt bereit sind, das zu tun.
Mhm.
Weil sonst wenden sie sich an die Gewerkschaft, dass man ihnen nicht zumuten kann, dass jetzt andere, dass sie ihr Unterrichtskonzept verändern. Sie haben, mein Sohn hatte einen Lehrer, der mit mir studiert hat, der hat 20 Jahre nach Ende des Studiums noch immer dieses graue A2-Heftal verwendet, wo er sich den Stoff damals, als er Junglehrer, aufgeschrieben hat. Und den hat er 20 Jahre später immer noch verwendet. Ja, das ist dann schon ein Wahnsinn, wenn man dem zumutet. Und jetzt musst du dich ganz anders noch einmal mit deinem Stoff auseinandersetzen. Mhm. Und das ist schon eine große Krux, um Reform tatsächlich in die Tat umzusetzen. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, Benedikt. Ich bin trotzdem immer noch voller Unverständnis darüber, dass das sein kann, wenn die Menschen sehen, wo die Not ist. Und man sieht es ja inzwischen überdeutlich, so wie beim Klima, sieht man es ja inzwischen überdeutlich. Und trotzdem gibt es so viel Verweigerung im eigenen Können. Ja, ich sage nicht, dass jeder gleich toll machen muss, das umzusetzen versuchen. Das verstehe ich nicht. Also das heißt, wir werden unseren Podcast wie erwartet mit den offenen Fragen beenden.
Ich habe schon einen Wunsch oder eine Vision.
Aha.
Also ich glaube halt einfach tatsächlich, dass es die Dialogförderung braucht. Also wirklich, dass es das Bewusstsein entwickelt, dass wir mehr ins Gespräch kommen, mehr in den Dialog. Damit hängt ja auch das Erklären zusammen, das Thematisieren. Manchmal besteht einfach sehr stark die Gefahr, wenn sich so viel anhäuft und es immer komplexer wird, dann tritt auch sehr schnell Resignation ein, weil man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll.
Genau.
Weil dann hast du zum Beispiel, wenn wir bei der Schule bleiben, ein Lehrerkollegium, und du machst jetzt einen Nachmittag im Jahr, wo du quasi eine Reformdiskussion oder Visionen entwickeln möchtest. Und du hast durch den ganzen Lehrkörper so unterschiedliche Perspektiven, dass du dann eigentlich einmal nur die Ideen sammelst und gar nicht mehr zum Bearbeiten kommst, weil die schon so komplex und so vielfältig sind.
Das ist Realität, ja.
Das ist Realität. Und wenn du da jetzt dann eigentlich anfängst zu arbeiten, dann müsstest du so viele Gruppen machen, damit das weitergeht, weil es gibt dann immer jemanden, der sagt, ja, aber das, was ich einbringe, kommt da nicht vor und so weiter. Also ich glaube, es braucht den kontinuierlichen, wirklich Diskurs, den Dialog.
Ja, den reflexiven Diskurs.
Ganz richtig, auch das Vermitteln, auch das Erklären, so bildet sich auch das Lernen, nämlich das Lernen an Informationen, die Komplexität auflösen, wissen, was hat das zur Folge, was ist auch der Hintergrund und wie können wir es auch gemeinsam, also durch diesen Diskurs entsteht ja auch ein Gemeinschaftsgefühl, dass ich nicht der Einzelkämpfer bin und das steigert vielleicht ein Bewusstsein. Man kann nie alle mitnehmen, aber ich sehe wirklich genügend Potenzial. Es gibt die wirklich was machen wollen, sind leider oft Einzelkämpfer. Und wenn man natürlich da Strukturen schafft, dass das einfach zu mehr Miteinander wird, dann glaube ich schon, dass da unglaublich großes Potenzial ist.
Vielleicht ist das, also ich bin schon, stehe schon auf deiner Seite, dass das die Lösung ist, die Sinn, also verschiedenste Methoden zu überlegen, auch von übergeordneter Stelle, wie die das umsetzen sollen, auch den Sinn finden können. Ja? Mhm. Und dann können sie es hoffentlich auch bei den Schulkindern und Jugendlichen.
Mhm. Also lass uns mit dieser Vision enden. Ich danke dir fürs Gespräch.
Danke, Benedikt.